Ja, ich freue mich, bei euch zu sein, sein zu dürfen. Danke dafür, danke für die Einladung und danke für alle, die hier ihr euch beteiligt und diese Gemeinde zum Leben erweckt. Das ist sehr schön. Genau, auch vorher mit den Kindern habe ich mir so gedacht, ich weiß gar nicht, wer heute den wichtigeren Dienst tut. Der geschieht wahrscheinlich nicht hier in diesem Raum, sondern woanders. Und ich danke jeden Einzelnen, der sagt, ich bin dabei, ich bin ein Teil, ich diene Gott. Ja, warum? Weil ich glaube, dass wir manchmal ziemlich herausgefordert sind darin, Gott zu dienen und mit Gott unterwegs zu sein. Ich sage ganz ehrlich, meine letzten Wochen, da war das wirklich so, dass ich nicht immer gesagt habe, ja Herr, danke, dass ich dir dienen darf, es ist so schön in deiner Gemeinde zu arbeiten, sondern eher manchmal ein bisschen anders. Und ja, trotzdem möchte ich uns einladen, eine Wahrheit von Gott ja, neu oder besser zu verstehen. Und sie steht in einem Vers in Hebräer 10, Vers 35. Da heißt es, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und mein Thema heute heißt, gib nicht auf. Ja, gib diesen Glauben nicht auf, den du hast, den du mal bekommen hast, wo du so begeistert von Jesus warst, weil er dich gerettet hat. Gib es nicht auf. Aber ich glaube, jeder von uns erlebt Situationen, wo er sagt, ja, jetzt ist es ganz schön schwierig und Gott, wo bist du? Warum dient mir alles zum Besten? Das kann doch gar nicht stimmen. Und wir machen verschiedene Situationen durch und die Frage ist, glaube ich, ganz stark, wie wir damit umgehen und wie wir lernen, damit umzugehen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Mann, der gar kein Christ war. Und trotzdem hat er eine Sache begriffen, die wir, glaube ich, auch begreifen müssen. Sein Name ist Soichiro, also ihr merkt schon, kein deutscher Name. Am 17. November ist er geboren, 1906. Und sein großes Ding oder seine Erfindung war, dass er ein Kolbenringkonzept gemacht hat, was er irgendwann an Toyota verkaufen konnte. Dadurch konnte er eine Firma machen aus seiner kleinen Werkstatt und hat viele Leute angestellt, hatte Fabrikhallen. Aber irgendwann passiert ist, man kann es sich vorstellen, 1938, irgendwann kommt es so weit, dass Krieg ist und dass Bomben fallen und sie fallen ausgerechnet auf seine Fabrikhallen, obwohl er nicht mal Waffen produziert, ja. Aber da ist das Chaos da und seine Hallen sind zerstört, sie sind nicht zu retten und seine Finanzen reichen auch nicht auf, um das mal schnell wieder den Schaden zu beheben. Und ich weiß nicht, wie es dem gegangen sein muss. Wahrscheinlich war schon so ein Punkt erreicht für ihn selber, dass es so eine Niederlage war, ein großer Rückschlag in seinem Leben. Und trotzdem lesen wir da über ihn und über das, was er dann sagt, das, ja, was so ganz anders ist als bei vielen anderen Menschen. Er hat dieses Zitat gehabt, Bomben, die gefallen sind, na, das sind Geschenke. Das ist Rohmaterial, nämlich sie sind aus Blech und dieses Blech war damals sehr wertvoll. Und so entschied er sich, diese Hülsen von den Bomben zu nutzen und mit dem, was er dadurch erwirtschaften konnte, einfach seine Firma wieder aufzubauen. Und der ganze Name dieses Mannes oder der Nachname ist Honda. Ich will keine Schleichwerbung machen, aber wenn man seine Geschichte weiterliest, stellt man fest, dass er immer wieder an Punkte kommt, wo Rückschläge sind und wo es eigentlich, dass er eigentlich so weit ist, dass er aufgeben könnte, aber er gibt nicht auf. Mein Thema, gib nicht auf. Und ich glaube, Gott möchte uns dahin führen, dass wir nicht aufgeben. Ich habe einige Studienkollegen gehabt in meiner Ausbildung, in meinem Theologiestudium. Und ich merke, dass manche davon ziemlich frustrierende Situationen erlebt haben in den letzten Monaten. Wir haben uns ausgetauscht teilweise. Und ich weiß, wie einer jetzt auch sehr dabei ist, eigentlich seinen Glauben über Bord zu schmeißen. Und ich meine, er hat 4 Jahre Wissen, er hat so viel erlebt. Aber es ist eben so, dass manchmal Bomben fallen und ich will das nicht kleinreden, ich möchte nicht sagen, ja, Gott das tut ja Gott alles zum Besten und deswegen ist es ja überhaupt kein Problem, es ist ja überhaupt nicht schlimm. Denkt doch einfach positiv und dann klappt es schon. So einfach ist es nicht, aber ich glaube, wir können lernen, ja, nicht aufzugeben. Und wie können wir das schaffen? Ich habe so drei Gedanken mitgebracht, wie wir schaffen können, nicht aufzugeben, wenn die Situation schwierig ist. Und gleichzeitig werde ich auch drei, ich sag mal, Bomben vorstellen, die so auf dein Leben fallen können, die schwierig sind, die dir begegnen. Und es gibt sicher noch viele andere, aber ja, ich will euch da einfach auch ein bisschen was teilen von dem, was ich im 2. Korintherbrief lese. Und ich will dir vorschlagen, oder wenn du sagst, ja, ich habe eigentlich so eine richtig schwere Situation, durch die ich gerade gehe, dann nimm dir doch mal den 2. Korintherbrief her und lies ihn einfach mal, gerade die ersten zwei Kapitel und weiter. Ich finde, da ist sehr, sehr viel an Ressourcen für schwierige Situationen. Denn der Paulus, der hier schreibt, der hat selber schwierige Situationen durchgemacht. In 2. Korinther 2, Vers 3 lesen wir, ich wollte nicht zu euch, also zu euch als Gemeinde kommen und erleben, dass die mir eigentlich Freude bereiten sollten, mich traurig machen. Also das Erste, was Paulus hier schreibt, ist, ich wollte nicht zu euch kommen, nicht weil ich euch nicht mag, sondern weil ich Angst hatte, enttäuscht zu werden. Ja? Und das ist so das Erste, die erste Bombe, die auf unser Leben fallen kann, ist Enttäuschung. Ich glaube, dass jeder von uns Situationen hat, die er sich anders gewünscht hat und dann passieren sie eben anders, als wir wollten. Und Paulus, er denkt dabei an eine Gemeinde, die ihm sehr am Herzen liegt, die er irgendwo mit begründet hat, die er gebaut hat, wo er so viel schon reingelegt hat. Dieser 2. Korintherbrief in der Bibel ist wahrscheinlich nicht der zweite, also ziemlich sicher nicht der zweite Brief, der geschrieben wurde an diese Gemeinde, weil dieser Paulus sehr, sehr viel versucht hat, in diese Gemeinde hineinzulegen. Und jetzt sagt er ihnen, aber ich wollte gar nicht kommen, ich wollte es mir gar nicht anschauen. Ich hatte Angst, dass bei mir dann Enttäuschung passiert. So, ich glaube, dass wir vieles versuchen, um nicht enttäuscht zu werden, aber es passiert eben doch auch immer wieder, weil das Leben letztendlich irgendwo Rückschläge beinhaltet. Ja. Als ich mir die Geschichte von diesem Honda so durchgelesen habe, habe ich auch gedacht, puh, was kommt da vielleicht noch auf mein Leben zu? Ja, man weiß ja gar nicht, gerade wenn man jung ist, dann denkt man so, also kann man denken, wird alles super und man macht sich Pläne, aber was in den letzten 100 Jahren passiert ist, da kann man sich dann schon irgendwie manchmal auch Befürchtungen und Situationen ausmalen, wie das dann alles noch wird, von 2000 bis 2100. Ja, aber ich glaube, dass wir trotzdem auch hier einen anderen Blick bekommen können auf unsere Situation. Paulus schreibt nämlich auf der anderen Seite, dass er dankbar ist in dieser Situation. Nämlich er sagt, Gott sei Dank, 2. Korinther 2, Vers 14, der uns immer im Triumphzug von Christus mitführt und durch uns an allen Orten den Siegesduft verbreitet oder den Duft von der Erkenntnis von Jesus. Okay, es ist komisch, was da steht und ich habe auch selber nochmal nachlesen müssen, was heißt denn das eigentlich? Was ist da eigentlich, was wird da eigentlich erzählt? Paulus sagt, er beschreibt oder er malt ein Bild von diesem Triumphzug. Und wenn damals Krieg geführt wurde, dann war es so, irgendwann, meistens bei den Römern, dass sie gesiegt haben und sie haben einen Triumphzug veranstaltet. Sie haben sich ein paar Gefangene rausgenommen, mitgenommen und haben sie hinter sich an dem Wagen festgemacht und haben sie durch einen Schauplatz gefahren. Meistens die Soldaten, die Sieger haben eben zugeschaut, sie haben geklatscht, sie haben gejubelt, sie haben sich gefreut und so wurden im Grunde Menschen vorgeführt, einfach dadurch, dass sie verloren haben. Und was Paulus jetzt macht, ist, er sagt, Jesus ist quasi sitzt auf diesem Wagen, auf diesem Siegerwagen, ja, und hinter ihm stehe ich festgebunden und ich bin derjenige, den Jesus präsentiert, wo Jesus sagt, über den wurde gesiegt, über seinen Egoismus wurde gesiegt, jetzt ist hier Christus am Werk und Christus hat gesiegt, Christus ist derjenige, der, ja, wie dieser Feldherr vorne rangeht. Und ich habe mal ein Zitat von einem Prediger, der dazu was gesagt hat, Peter Schild ist sein Name. Er sagt, die Menschen meinen, es muss mir gut gehen. Meine Wünsche müssen erfüllt werden. Dann bin ich dankbar und dann bin ich glücklich. Das heißt, ich muss triumphieren über meine Probleme, dann bin ich glücklich. Gott muss meine Ungewissheit, Traurigkeit wegnehmen, damit ich die Freude habe, ihm dienen kann und ihm Ehre machen kann. Wenn das nicht gegeben wird, dann werden Menschen unzufrieden oder man kann sagen enttäuscht. Im Grunde ist Gott dann derjenige, den wir in unserem Triumphzug mitführen. Paulus hat diese Kategorie völlig gestrichen aus seinem Kopf. Er ist ein Sklave, der an den Streitwagen Christi hängt. Er gehört nicht mehr sich selbst, er lebt nicht für sein Wohlbefinden und für seine Wünsche. Was ist mit mir? Was ist mit meinen Wünschen? Er versteht, in welcher Situation er sich befindet. Er hat überhaupt gar nichts mehr zu sagen. Er wird umhergeführt vom siegreichen Feldherrn. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wenn wir über Enttäuschung auch nachdenken, dass wir verstehen, meistens hängt es damit zusammen, dass wir uns täuschen haben lassen. Ja, dass wir ein anderes Bild davon hatten, was Gott vielleicht tut. Und mir ist aufgefallen in den letzten Monaten, ich habe 2. Könige gelesen und ich habe gemerkt, ganz neu, dass Gott ja gar nicht immer denen gut tut, die wohlgefällig gelebt haben. Also es ist irgendwie komisch. Ich konnte es auch nicht so ganz verstehen. Ich habe versucht, das zu begreifen, habe dann festgestellt, naja gut, das ist eben Gottes Weg. Der ist nicht immer so ganz verständlich für uns. Aber was eigentlich uns helfen kann, ist, wenn wir verstehen, Misserfolge und Rückschritte gehören einfach dazu. Sie gehören zu unserem Glauben, sie gehören zu unserem Leben mit Gott. Und letztendlich sind sie auch irgendwo, ja, vielleicht eine Vorbereitung für das, was Gott noch tun will. Ja, ich habe letztes Jahr eine Situation gehabt, die hat mich ziemlich herausgefordert. Es war Ende August und ich habe 2 Jobs, wo ich arbeite in der Kirche, und also Gemeinde, und in der anderen, im anderen in der Schule. Und da war es so, dass ich Ende August noch nicht den Vertrag hatte für 1. September. Das hieß aber immer, es ist kein Problem. Aber dann hieß es plötzlich, es ist doch ein Problem. Das wird so nicht funktionieren und ich soll mich mal darauf einstellen, dass ich da nicht im September wieder weitermachen kann, vielleicht 6 Wochen später oder unter ganz anderen Bedingungen, die aber für mich nicht in Frage kamen. Ja, und dann stand ich da, ich wusste, ich kann nicht mal Arbeitslosengeld beantragen, weil ich ja noch einen zweiten Job habe, aber auf der anderen Seite fehlen mir dann halt so 800 Euro irgendwie. Ist ein bisschen schlecht, ja. Und das alles noch vorm Urlaub und ich stand so da und habe gedacht, super, ich will hier gar nicht weg. Und letztendlich ist es so ein Moment der Enttäuschung. Ja, ich habe das nicht erwartet, dass es so läuft. Und zum Glück kam ein paar Tage später die Meldung, okay, es klappt doch irgendwie. Es ist kein Problem. Aber es war für mich dann eine gute Vorbereitung darauf, mich davon zu verabschieden, von dieser Arbeit, weil es sowieso irgendwie dran gewesen wäre, weil es sowieso der nächste Schritt gewesen wäre. Und es war für mich am Ende so, dass ich gewusst habe, okay, ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Ich habe jetzt mehr Klarheit. Und deswegen so diese Bomben und Rückschläge, das war jetzt eigentlich eine Kleinigkeit, ja, aber sie gehören irgendwo ganz oft dazu. Und wichtig ist, dass wir verstehen, Gott gibt uns dabei nicht auf. Ja? Nicht, weil wir irgendwas Schlechtes erleben, ist Gott nicht mehr an unserer Seite. Wir haben das heute, denke ich, durch die Lieder und Einleitung schon gehört. Gott, er ist da, er ist in deiner Situation, er ist in deiner Not da. Und deswegen sind diese Bomben nicht irgendwie Zeichen dafür, dass unbedingt Gott gegen dich ist und gegen deinen Weg ist. Ja, das Zweite, was wie so ein Anschlag auf uns sein kann, sind Menschen tatsächlich. Menschen, ich sage auch mal Gegner, Menschen, die gegen uns sind. Und wir merken, dass Paulus diese Gegner auch hatte in seiner Gemeinde. Es gab Leute, die waren ja Irrlehrer, sie haben andere Sachen gepredigt und es war ganz schön schwierig, mit denen umzugehen. Paulus, er spricht hier auch von einer Person, wo die Gemeinde irgendwie Schwierigkeiten hatte, mit dem umzugehen und so. Und er sagt, ja, jetzt passt es dann auch wieder, jetzt ist es auch wieder gut. Aber wir merken, dass Paulus schon richtig zu kämpfen hatte mit den Menschen dort. Es war schon richtig schwer, da war ein Mann, der Geschlechtsverkehr mit der Schwiegermutter hatte und so. Und irgendwie wurde das auch noch toleriert und da gab es Menschen, die standen hinter dem und so. Und wir merken, Paulus, er hätte direkt sagen können, also bitte, wenn hier Leute schon irgendwie meinen, was zu sagen zu haben, dann macht euren Blödsinn alleine, ja. Dann ich ziehe mich hier einfach raus, es ärgert mich, es stresst mich, es ist einfach genug langsam. Und das ist das, wo ich merke, das macht Paulus nicht. Wir lesen in 2. Korinther 2, Vers 4, ich schrieb euch damals aus großer Bedrängnis und innerer Beklemmung mit vielen Tränen. Aber ich wollte euch nicht traurig machen, ihr solltet vielmehr sehen, wie sehr ich gerade euch liebe. Und ich dachte mir, Paulus, wirklich, ja, du liebst sie immer noch, obwohl sie dich so deine Ratschläge irgendwie in den Wind schießen und eigentlich dir so viel unnötigen Ärger und Stress bereiten. Ja, Paulus, er bleibt da nicht stehen. Da sind Menschen, die sind gegen ihn, aber er sagt, okay, unabhängig davon, ich liebe die Menschen, ich verliere das Ziel nicht aus den Augen. Und ja, wir stellen fest, dass er wirklich ein klares Bild davon hat, wer ist der eigentliche Feind, wer ist der eigentliche Gegner. Ja, Menschen kommen manchmal gegen uns und wir haben das Gefühl, warum versteht die Person nicht, dass es so viel sinnvoller ist, wie ich das denke, wie ich darüber denke. Und sie ist einfach gegen mich. Sie ist gegen meine Position, sie ist gegen das, was ich für Vorstellungen habe in der Gemeinde, wie es funktionieren soll. Die Person, die macht eigentlich nur Probleme mit dem, was sie so denkt, mit dem, wie sie sich verhält. Warum ist sie gegen mich? Und ich glaube, da gibt es genug Beispiele dafür, dass dadurch irgendwelche Auseinandersetzungen passieren, dass dann die eine Person in der einen Gemeinde ist und die andere in der anderen Gemeinde. Und Menschen können auch wirklich wie so eine Bombe in unser Leben reinkommen, wo wir denken, boah, warum das jetzt? Ja, das kann ich jetzt eigentlich gerade nicht brauchen. Bei mir in der Jugendkirche hat eine Person so gesagt, sie schließt mit ihren Diensten ab und ich wusste, die Person ist nicht gegen mich, aber es war einfach wie so eine Bombe, so da geht es plötzlich nicht mehr weiter und ich muss irgendwie überlegen, wie es anders weitergeht. Und wenn Paulus über diese Leute nachdenkt, dann weiß er auch, dass es da noch jemand anders gibt, der eigentliche Feind ist. 2. Korinther 2, Vers 11 sagt er, damit wir nicht überlistet werden vom Satan, denn uns ist nicht unbekannt, was er im Sinn hat. So, was mir aufgefallen ist, Paulus, er versteht, dass das Ziel Gottes einfach was unglaublich Großes ist, dass es immer darum geht, dass wir Menschen lieben und dass derjenige, der uns davon abhalten will, der Teufel ist und dass das sein Ziel ist, ja, dass er das versucht, dass er da dran ist und dass er dabei nicht aufgibt. Und wenn wir verstehen, okay, der eigentliche Gegner ist nicht diese Person neben mir, der eigentliche Gegner, der freut sich nur, wenn wir da uns Probleme machen gegenseitig, dann glaube ich, ist uns schon viel geholfen. Dann wird es nicht, dann ist der andere nicht das Problem, sondern wir merken, das Problem ist der Teufel und wir können mit Gott einfach auch auf diesen anderen Menschen zugehen und aus Gegnern, können Partner werden. Und die dritte Bombe, die in unser Leben kommt, und das ist, glaube ich, so die herausforderndste und wo ich selber denke, da kann ich so wenig sagen, das sind Schmerzen, das sind Qualen an Situationen, vielleicht auch der Schmerz eines anderen Menschen, aber du leidest einfach mit, weil du verheiratet bist, weil du irgendwie familienzugehörig bist und es gibt einfach diesen unglaublichen Schmerz, diese unglaublichen Leiden in dieser Welt, die wehtun und die uns, ja, die uns plagen, die uns den Schlaf rauben. Ja, gerade überlegt, ob ich das sagen soll. Naja, eine Kleinigkeit bei mir ist in der letzten Woche so ein Juckreiz, der mich extrem geärgert hat und mir auch meinen Schlaf geraubt hat. Aber das ist eine Kleinigkeit, ja. Ich sag so immer, das wird schon wieder besser, weil es ist meistens so bei mir, nach einer Woche ist irgendwie alles wieder gut. Und ich bin noch nicht zum Arzt gegangen. Ich stelle fest, dass wir ganz oft und ganz, ganz krasse Schicksalsschläge irgendwann in unserem Leben haben, ja. Dass es bei fast jedem irgendwo zumindest im Umfeld passiert. Und das ist ganz schön viel, ja, viel Kraft kostet, irgendwie damit umzugehen. Und Paulus erkennt es auch. Paulus, er schreibt in 2. Korinther 1, 8 und 9, ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachen mussten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. So, wir wissen nicht, was genau Paulus hier beschreibt, was genau sein Problem war. Manche gehen von einer schweren Krankheit aus, aber viel wahrscheinlicher ist, dass es um Menschen geht, die gegen ihn waren und die ihn, ja, wirklich blutig geschlagen haben, die ihn eventuell versucht haben zu steinigen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwo einen Stein an den Kopf oder an die Schulter bekommen hast. Das ist schon heftig. Letzte Woche habe ich erleben dürfen, dass eine Schülerin einen Fußball an ihren Kopf bekommen hat. Und das war schon, also das Spiel war vorbei. Schwindel und Übelkeit und was auch immer alles an Schmerzen aufgetreten sind, weil es einfach, ja, weh tut, weil es herausfordernd und heftig ist. Und deswegen, Paulus, er erlebt es auch und trotzdem kann er sagen, sogar ziemlich direkt am Anfang, im ersten Kapitel, Vers 4, Gott tröstet uns in aller Bedrängnis. Ja, und dann sagt er eben, damit auch wir trösten können. So, das ist der nächste Schritt. Aber Gott tröstet uns erstmal. Er findet bei Gott den Trost. Und mir ist aufgefallen, dass ich ganz oft, ja, Gott erst voll spät in eine Situation einlade, dass ich irgendwie versuche, damit fertig zu werden, und irgendwann denke ich, ja, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, so, jetzt, Gott, jetzt kannst du vielleicht irgendwie auch mal dabei sein, mir helfen. Und ich glaube, Gott ist wirklich von seinem Charakter her dieser Tröster, der da sein möchte und der uns aufrichtet. Ich möchte euch eine Geschichte von einer Frau vorlesen. Ich habe sie immer wieder mal gesehen und sie wohnt auch in der Nähe. Sie hat ein Kind verloren, beziehungsweise, ja, ich glaube, es ist eine Fehlgeburt, ja, 21. Schwangerschaftswoche. Hat sie eine Totgeburt gehabt, genau. Und sie schreibt, es fällt mir schwer, diese Zeilen zu schreiben. Aber es würde sich für mich falsch anfühlen, nur die freudigen Erlebnisse in die Welt zu posaunen und aus den traurigen ein Geheimnis zu machen. Vor ein paar Wochen musste ich mein Baby in der 21. Schwangerschaftswoche zur Welt bringen, einen kleinen, süßen Jungen, dessen Herz nicht mehr schlug. Plötzlich steht die Welt Kopf und die große Freude weicht einem tiefen Schmerz, diesem zermürbenden, quälenden Warum. Ich war so enttäuscht davon, wie Gott nun alles hat kommen lassen, wo er doch der Herr über Leben und Tod ist. Und ich könnte durchaus in dieser Enttäuschung und Wut verharren und ihn auf die Anklagebank setzen. Aber ich weiß ganz genau, dass es mein Herz nur bitter machen würde. Und wie dumm wäre es von mir, ihm jetzt den Rücken zuzukehren. Meinem himmlischen geliebten Vater, dicksten Freund und bester Trostquelle, Ja, in all der Zeit fühle ich mich tatsächlich von ihm getragen und spüre immer wieder, wie er mir seinen übernatürlichen Frieden schenkt und mein Herz mit Ruhe füllt. Kurz nach unserer traurigen Geburt bekam ich eine ganz liebe Sprachnachricht von einer nichtgläubigen Freundin. Sie endete mit den Worten: Der Trost ist, ach, es gibt keinen Trost. Ich denke an dich, Hedi. Aber das ist nicht wahr. Es ist mir sogar ein riesengroßer Trost, diese tiefe Gewissheit zu haben, dass mit unserem Tod nicht alles zu Ende ist und dass mein kleiner Manuel jetzt schon bei Jesus sein darf, wo es ihm so viel besser geht, als es ihm bei uns je gehen könnte. Und ich halte mich fest an der Hoffnung, dass ich ihn eines Tages kennenlernen werde. Vielleicht wird er ja tatsächlich der Junge mit den goldenen Augen sein, für welchen sein großer Bruder immer gebetet hat. Ja, ich find's ziemlich krass. Ich habe das vorgelesen, weil ich mir gedacht habe, das ist so viel mehr eine Situation, die jemand irgendwo mitfühlen kann, der auch selber diese Schmerzen hat. Ja, was ist mein Rücken, der ein bisschen wehtut? Ja, das ist eine Kleinigkeit. Aber ich glaube, dass diese Situationen irgendwie ziemlich unbeschreiblich sind und dass es auch wenig gibt, was wir darauf sagen können. Ja, Hiob, wissen wir in der Bibel, hat sehr, sehr viele Antworten bekommen auf sein Leid, aber es hat ihm alles irgendwie wenig gebracht. Gott hat dann nur gemeint zu ihm: Meinst du wirklich, dass der Allmächtige falsche Entscheidungen trifft? Und das Besondere und Spannende an der Hiobs-Geschichte finde ich wirklich das, dass er am Ende sagt: Ja, ich kenne jetzt Gott, ich kenne ihn wirklich, ich weiß, wie er ist. Und deswegen möchte ich dich einladen, dass du dich, ja, lass dich trösten. Wenn diese Bomben in dein Leben fallen, dann lade ihn ein, bleib an ihm dran, kämpf es mit ihm durch. Er kann dir wirklich was geben, was hält, was hilft, was mehr ist als die Kommentare von Christen und das, was wir irgendwie ausrichten können, menschlich. Gott ist derjenige, der selber den krassesten Schmerz erlebt hat. Und das, finde ich, ist das, was mir am meisten hilft, wenn ich so dran denke, ja, wie kann man das durchstehen, wie kann man damit umgehen. Gott selber ist derjenige, der durchgegangen ist und der es genau weiß, wie du dich fühlst in dem Moment. Und ja, ich will abschließen, ich möchte euch so als Fazit geben: Lasst das Ziel nicht aus den Augen, werft dein Vertrauen nicht weg. Es ist manchmal schwierig, wenn man so direkt quasi wie vor so einem Baum steht und denkt, da ist alles nur zerrissen, und dass man irgendwie so diesen Schritt zurückschafft und sagt, okay, das Bild ist größer, da ist vielleicht noch mehr, es ist nicht nur mein Leid, es ist nicht nur meine Situation, es ist nicht nur diese Bombe, vielleicht hat Gott was vor in den nächsten Monaten, in den nächsten Tagen, vielleicht will er mit dir den nächsten Schritt gehen. Und ich glaube, das ist das, was uns helfen kann, nicht aufzugeben. Wirf dein Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Amen.